Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom 9. März. Wir richten die Lupe auf Neues heute im Info, auf Nahes, blicken aber auch in die Ferne.
Vor 5 Jahren wurde das Freihandelsabkommen unterzeichnet zwischen der Schweiz und China. Und in den letzten Jahren spüren wir einfach, dass eben auch diese verstärkte Zusammenarbeit sich auswirkt auf die tibetische Diaspora in der Schweiz.
Der lange Arm der chinesischen Überwachung reiche bis in die Schweiz, sagen verschiedene Tibet-Organisationen und lancierten eine Petition. Dann:
Es ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft den Druck auf Sri Lanka endlich erhöht, weil man merkt, dass obwohl sich in den letzten 3 Jahren ein bisschen was verbessert hat, die Situation sich nicht signifikant so verbessert hat, dass man sagen kann, es ist eine gute Menschenrechtssituation im Land.
Der Krieg in Sri Lanka ist zwar offiziell vorbei, doch noch immer warten Tausende von Vertriebenen auf Wiederansiedlung. Und Freitag ist Radioblog-Zeit, heute von und mit Tamara Funicello. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radio Info.
Zuerst kommen wir aber zu den Nachrichten und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
Der Berner Stadtrat hat gestern entschieden, dass weibliche städtische Angestellte am 8. März frei haben sollen, bis die Lohngleichheit in der Berner Verwaltung erreicht sei. Eine entsprechende Motion der Juso nahm er mit 33-20 Stimmen an. Die Stadt hat nun 1 Jahr Zeit, um die Motion umzusetzen. Der ETH-Rat vertagt seinen Entscheid darüber, ob die Studiengebühren an den Hochschulen erhöht werden sollen. Da sich immer mehr Menschen an den ETHs in Zürich und Lausanne einschreiben würden, sei eine solche Studiengebührenerhöhung aber früher oder später unumgänglich. Letzte Woche hatten mehrere hundert Studierende gegen die geplante Studiengebührerhöhung demonstriert. Eine solche würde Menschen aus unteren Gesellschaftsschichten vom Studium ausschließen. Laut dem Verband der Studierenden an der ETH sei es kaum möglich, neben einem Studium an einer der eidgenössisch-technischen Hochschulen auch noch einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Bei einem Massenprozess in der Türkei sind über 20 JournalistInnen zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft bezichtigt sie der Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrorgruppe. Die türkische Regierung macht die sogenannte Gülen-Bewegung verantwortlich für den gescheiterten Putsch vor bald 2 Jahren. Die JournalistInnen, welche nun mehrjährige Haftstrafen erhalten haben, haben für Gülen-nahe Medien gearbeitet. Sie bestreiten jedoch eine direkte Verwicklung in den Putsch. Gestern schlossen 11 Länder ein transpazifisches Freihandelsabkommen ab. Wie verschiedene Medien berichten, unterzeichneten 5 asiatische Länder sowie Kanada, Mexiko, Peru, Chile, Australien und Neuseeland das CPTPP genannte Abkommen, ein Nachfolgervertrag zum Trans-Pacific Partnership TPP. Letztes Jahr ist die USA aus den Verhandlungen ausgestiegen. Die Mitglieder des CPTPP machen aber immer noch rund 13% der weltweiten Wirtschaftskraft aus. Zahlreiche Zölle und Regulierungen sollen nun abgeschafft werden. Neu sollen unter gewissen Umständen multinationale Unternehmen die Möglichkeit erhalten, Regierungen auf Schadenersatz zu verklagen, falls sie sich in ihrer Wirtschaftlichkeit eingeschränkt sehen. US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un werden sich spätestens im Mai treffen, um über eine Abrüstung zu diskutieren. Kim Jong-un hat angekündigt, vorerst auf Raketentests zu verzichten. Die US-amerikanischen Sanktionen gegen Nordkorea bleiben indes bestehen, wie SRF News schreibt. Wo genau das Treffen stattfinden soll, ist nach Angaben des Weißen Hauses noch unklar. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag wechselhaft bei Temperaturen bis zu 10 Grad. Am Sonntag wenig Regen möglich bei ebenfalls rund 10 Grad. In der kommenden Woche gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken bei rund 12 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Eigentlich verbindet die zwei Länder eine lange Geschichte. In den 60er Jahren war die Schweiz das erste europäische Land, welches geflüchtete Menschen aus Tibet aufnahm. Vor einigen Jahren hat ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts diese Beziehung aber getrübt. Damals wurde die Asylpraxis gegenüber Menschen aus Tibet verschärft. Nun erheben verschiedene Tibet-Organisationen weitere Vorwürfe gegenüber der Schweiz. Seitdem das Freihandelsabkommen mit China 2014 abgeschlossen wurde, habe sich die Situation von TibeterInnen in der Schweiz massiv verschlechtert. So würden sie zum Beispiel immer wieder in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Katrin Hiss berichtet.
Die Region Tibet wurde in den 50er Jahren von China annektiert. Ein Aufstand hat die chinesische Armee damals blutig niedergeschlagen. Und noch immer ist die Lage in Tibet nicht einfach. Sprache und Kultur der Bevölkerung werden unterdrückt. Wer sich wehrt, erlebt massive Repression. Tausende TibeterInnen leben im Exil, viele davon in der Schweiz. Doch die chinesische Einflussnahme und die Überwachung der tibetischen Diaspora nehmen massiv zu. Wie Palmo Brunner erklärt, sie ist Co-Präsidentin des Vereins Tibeter Jugend Europa.
Vor 5 Jahren wurde das Freihandelsabkommen unterzeichnet zwischen der Schweiz und China. Und in den letzten Jahren spüren wir einfach, dass eben auch diese verstärkte Zusammenarbeit sich auswirkt auf die tibetische Diaspora in der Schweiz. China im Allgemeinen hat einen starken Auftritt in der internationalen Arena. Und uns scheint das auch, dass die Schweiz hier zunehmend wenig zu ihren eigenen Werten steht und sich dem einfach hingibt.
Vor 5 Jahren hat die Schweiz ein Freihandelsabkommen mit China unterzeichnet. Seit damals habe sich die Situation der TibeterInnen in der Schweiz verschärft.
Man kann sicherlich einfach diese verstärkte Einflussnahme beobachten, inwiefern das jetzt mit dem Freihandelsabkommen direkt einen kausalen Zusammenhang hat. Das ist natürlich schwer zu untersuchen, aber es ist sicherlich auffällig, dass genau durch diese verstärkte Zusammenarbeit auch gewisse Einschränkungen zu beobachten sind, wie beispielsweise im letzten Jahr während dem Besuch von Xi Jinping in der Schweiz.
Damals beim Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping wurde die tibetische Demonstration nur auf dem unteren Waisenhausplatz geduldet, außer Sichtweite vom Bundeshaus. Später verhaftete die Polizei 14 Menschen, welche versuchten, auf dem Bärenplatz ihren Unmut kundzutun. Ein Einschnitt in die Meinungsäußerungsfreiheit sei dies, sagt Palmo Brunner. Und es geschehe immer wieder, dass TibeterInnen daran gehindert werden, sich zu der Menschenrechtssituation in ihrem Land zu äußern.
Unsere Wahrnehmung ist, dass es verstärkt vorkommt, dass eben die Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt wird. An kleinen Beispielen kann das illustriert werden. Ein Beispiel, das mir persönlich sehr geblieben ist, war, als wir einen Protest organisiert haben in Basel am Mondfest und da chinesische Sicherheitsleute uns unsere Plakate weggerissen haben, eine Kollegin zu Boden gedrückt haben und das in der Schweiz. Und ich denke, das sind wirklich solche Beispiele, die mir als Schweizer Bürgerin mit tibetischen Wurzeln auch sehr bewusst machen, was das genau bedeutet.
Der lange Arm der chinesischen Überwachung reicht also bis in die Schweiz. So erzählt zum Beispiel auch der tibetische Menschenrechtsaktivist Golok Jigme.
Im Juni 2016 war ich im Park hinter dem Hauptbahnhof in Zürich. Da war ein Chinese zwischen den Bäumen versteckt und machte viele Fotos von mir. Zwei Freunde waren dabei und als wir zu ihm hingingen, versteckte er gleich die Kamera und floh. Da wurde mir klar, dass er ein Spion oder etwas Ähnliches war.
So wie der tibetische Menschenrechtsaktivist Golok Jigme leben mehrere tausend Menschen tibetischen Ursprungs in der Schweiz. Doch seit einigen Jahren anerkennen die Behörden Tibet nicht mehr als Heimatland.
Die FEM hat 2014 eine Herkunftsänderung beschlossen. Also das heißt, sie sagen, es ist eine Harmonisierung der Ausweisdokumente. Das steht jetzt bei Tibeterinnen und Tibetern nur noch China, anstatt beispielsweise Tibet wie früher. Und das hat natürlich in erster Linie vor allem emotionale Konsequenzen. Das ist eine Art wie ein Entzug von der eigenen Identität.
Wie sich so ein Entzug der eigenen Identität anfühlt, das weiß auch Tenzin. Er ist Koch und seit einigen Jahren in der Schweiz. Er erklärt:
Wenn einem eine falsche Identität zugeschrieben wird, ist das schockierend und macht richtig traurig.
Nun haben heute verschiedene Tibet-Organisationen eine Petition lanciert. Sie fordern damit ein Umdenken in der Schweizer Politik. Wie Palmo Brunner erklärt, sie ist Co-Präsidentin des Vereins Tibeter Jugend Europa.
Diese Petition, die wir verschiedene Tibet-Organisationen lanciert haben, wollen wir auch den Diskurs wieder mehr in die Öffentlichkeit bringen und auch damit eine Debatte entsteht über die Situation der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz, aber auch über das Bewusstsein, über eben diesen verstärkten Einfluss, über das fordernde Verhalten von Seiten Chinas und was das genau für Auswirkungen hat. Es geht uns auch darum, an die Schweizer Regierung zu appellieren, auch diese Schutzbedürftigkeit wahrzunehmen und sich auch für Tibet stark zu machen.
Das sagt Palmo Brunner vom Verein Tibeter Jugend Europa. Die erwähnte Petition zum Schutz der Grundrechte von TibeterInnen in der Schweiz gibt es online. Den Link dazu findet ihr auf unserer Website info.rabe.ch.
Rabe Info.
Wir bleiben musikalisch noch ein bisschen in Tibet, beziehungsweise hören uns eine tibetanisch-schweizerische Kollaboration an, die funktioniert. Notem Namling mit seiner Band Porok Karpo und dem Song Gang Kempa.
Thank you.
Rabe Info.
Er forderte seinerzeit rund 100.000 Tote und dauerte über 25 Jahre. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka gilt zwar seit 2009 als offiziell beendet, doch die Folgen davon sind noch lange nicht verjährt. Unzählige Vertriebene warten heute noch auf den Wiederansiedlungsprozess, der ihnen von der Regierung versprochen wurde. Denn trotz eines Regierungswechsels besetzt das Militär nach wie vor große Gebiete im Norden des Landes und verwehrt der tamilischstämmigen Bevölkerung die Rückkehr in ihre Heimat. Doch nun formiert sich in einigen Regionen Widerstand gegen diesen Landraub durch die Regierung, denn vor allem in der nördlichen Vanni-Region leben viele Tamilinnen und Tamilen aufgrund der militärischen Besetzung in grosser Armut. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, sprach Mary Kirakori Anfang Woche vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf vor. Die 55-jährige tamilische Aktivistin Mary Kirakori ist eine ehemalige Bewohnerin der kleinen Insel Iranattivu vor der Nordwestküste Sri Lankas, eine Insel, die seit dem Krieg militärisch besetzt geblieben ist. Gemeinsam mit dem Kampagnenleiter von der Gesellschaft für bedrohte Völker hat Mary Kirakori nach ihrem Besuch bei der UNO bei uns im Rabe-Studio bei Salim Staubli vorbeigeschaut.
எங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இருக்கே இல்ல. நாங்க எங்களோட சுயதொழில் முயற்சிகளினால எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கி
Früher, als wir noch auf der Insel Iranattivu zu Hause waren, führten wir ein verhältnismäßig gutes Leben. Wir lebten und ernährten uns hauptsächlich vom umliegenden Meer. Unsere Männer fuhren mit den Booten hinaus, um Fische zu fangen, und wir Frauen sammelten an der Küste Krabben, Garnelen und Muscheln. Eine weitere Einnahmequelle war aber auch die Viehzucht und der Anbau von Gemüse und Kokosnüssen. Rückblickend kann ich sagen, uns ging es damals wirklich gut. Wir hatten Arbeit und verdienten genügend Geld, um über die Runden zu kommen.
Es sind glückliche Zeiten, welche die 55-jährige Mary Kirakori beschreibt, wenn sie auf ihr Leben vor dem Krieg zurückblickt. Doch das Glück der Inselbewohner und Bewohnerinnen nahm ein abruptes Ende. 1983 brach in Sri Lanka ein erbitterter Bürgerkrieg aus, der letztendlich ganze 26 Jahre dauern sollte. Der Kampf für einen eigenen tamilischen Staat im Norden des Landes wurde von den regierenden Singalesen letztendlich brutal niedergeschlagen. Zehntausende Menschen verloren dabei ihr Leben, Hunderttausende wurden vertrieben. So auch Mary Kirakori und ihre Familie.
Als der Krieg ausbrach, beschossen die Regierungstruppen unsere Insel Iranattivu sowohl vom Wasser aus als auch aus der Luft. Es war schlimm. Die Navy feuerte mit schwerer Artillerie auf uns. Wir waren gezwungen zu fliehen. Wir fanden auf dem Festland Zuflucht an einem Ort namens Iranamata. Das ist mittlerweile 28 Jahre her. Heute lebe ich immer noch dort, denn zurück auf die Insel durften wir seither nicht.
Mit der Flucht begann für Mary Kirakori und ihre Familie nicht nur der Weg in die große Ungewissheit, sondern auch der Weg in die bittere Armut. Von einem Tag auf den anderen verloren sie beinahe ihre gesamte existenzielle Lebensgrundlage. So auch ihre kulturellen Wurzeln und sozialen Netzwerke. Seither kämpfen die Vertriebenen tagtäglich darum, irgendwie über die Runden zu kommen. Doch das Geld reicht hinten und vorne nicht.
Als wir noch auf der Insel lebten, mussten wir uns keine Sorgen machen um Geld. Da, wo ich jetzt lebe, ist das leider undenkbar. Unser größtes Problem ist Folgendes. Früher verbrauchten wir gerade mal 5 Liter Benzin, wenn wir mit den Booten zu unseren Fischgründen gelangen wollten. Sie lagen quasi vor unserer Haustür in der Nähe zur Insel Iranattivu. Heute sind wir gezwungen, mit dem Boot fast 20 Kilometer weit aufs Meer hinauszufahren, um unsere Netze auszuwerfen. Dazu benötigen wir nun ein Vielfaches an Treibstoff. Wenn wir die Kosten für diesen Treibstoff decken wollen, müssen wir einen guten Fang machen. Doch es gibt Tage, da kommen wir mit leeren Händen vom Meer zurück. Dann fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Wir müssen unser Leben dadurch jeden Tag aufs Neue bewältigen. Es ist schrecklich, anders kann ich es nicht sagen.
Doch gerade diese Tatsache wollte die Aktivistin Mary Kiraguri nicht mehr länger hinnehmen. Deshalb startete sie gemeinsam mit anderen Vertriebenen einen Protest gegen den Landraub auf ihrer Insel und gegen die leeren Versprechen der Regierung. Geführt wird der Protest dabei fast ausschließlich von Frauen.
கூடுதலாக நாங்கள் எங்களோட பெண் தலைமைத்துவ குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் எங்கே தான் ஒருங்கு கூடினாலும் நமக்கு இந்த இடத்துல எது விதமான
Wir Frauen sitzen häufig zusammen und tauschen uns aus. In den letzten Jahren drehten sich die Gespräche immer häufiger um unsere schwierige finanzielle Situation. Uns wurde klar, dass es so nicht weitergehen kann. Deshalb haben wir letztes Jahr begonnen, für die sofortige Rückgabe unseres Landes zu protestieren. Wir haben uns mehrmals direkt an die Regierung gewandt. Immer wieder hieß es, dass wir unser Land zurückerhalten würden. Doch das sind nichts als leere Worte. Es gibt immer noch keine konkreten Anzeichen dafür, dass sich die Regierung darum bemüht, ihr Versprechen zu halten.
Weil die Regierung das Anliegen der Frauen auf die lange Bank schiebt, bekommen die Tamilinnen nun seit einiger Zeit auch Unterstützung von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Die Menschenrechtsorganisation unterstützt die anhaltenden Proteste der Bevölkerung und dokumentiert den Landraub durch die Regierung auch vor Ort. Sie will den Tamilinnen aber nicht nur dabei helfen, ihr Land zurückzugewinnen und die Region zu entmilitarisieren. In einem frisch veröffentlichten Bericht fordert sie die srilankische Regierung auch dazu auf, die Bevölkerung bei der Wiederansiedlung zu unterstützen. Denn vielerorts wurde die ehemalige Infrastruktur der Einheimischen komplett zerstört, gibt Yves Bowie von der Gesellschaft für bedrohte Völker zu bedenken. Er besuchte das Land während den vergangenen Wochen und kam mit gemischten Gefühlen zurück.
Ich habe viele verschiedene Eindrücke mitgenommen. Ein sehr positiver war, dass wir die verschiedenen Proteste oder auch Menschen, die immer noch warten darauf, auf ihr Land zurückgehen zu können, vereinen konnten. Und das war sehr schön, auch gemeinsam mit ihnen einen Protest zu veranstalten und an Workshops auch darüber zu reden, was ihre nächsten Schritte sind. Auf der anderen Seite war es für mich auch schrecklich anzusehen, dass in einer Region, wo Land wieder freigegeben wurde an die Bevölkerung, alle Häuser zerstört wurden und sogar mit dem Bulldozer der Zement in den Boden gedrückt wurde, dass die Leute dort keine Landwirtschaft betreiben könnten. Was mir einfach klar zeigt, es reicht nicht, dass man das Land freigibt, es braucht noch mehr Unterstützung von der Regierung und auch Kompensation für die Leute.
Konkret geht es darum, die traditionellen Lebensgrundlagen der ursprünglichen Bevölkerung wiederherzustellen. Dazu gehören bewohnbare Häuser, Fischernetze, seetaugliche Boote, Verkehrswege, Brunnen und natürlich der Zugang zu Bildung. Die Regierung sei dazu verpflichtet, beim Wiederaufbau mitzuhelfen, findet Yves Bowie von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Um das zu erreichen, müsse jedoch Druck ausgeübt werden.
Für mich ist es klar, dass es die verschiedenen Ebenen braucht. Es braucht zum einen den lokalen Protest der Leute selbst. Es braucht zum anderen auf nationaler Ebene auch eine Art Lobbyingarbeiten bei den verschiedenen Ministerien, beim Präsidenten und so weiter. Und eben auch auf der dritten Ebene bei der internationalen Gemeinschaft und hier vor allem bei der UN, wo auch Sri Lanka versprochen hat, die Länder freizugeben. Und darauf beharren wir weiterhin. Und es ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft den Druck auf Sri Lanka endlich erhöht, weil man merkt, dass obwohl sich in den letzten 3 Jahren ein bisschen was verbessert hat, die Situation sich nicht signifikant so verbessert hat, dass man sagen kann, es ist eine gute Menschenrechtssituation im Land.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker und die Aktivistin Mary Kiraguri besuchten deshalb letzte Woche den UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Mit seiner Hilfe wollen sie erreichen, dass die Vertriebenen endlich wieder in ihre Heimat zurückkehren können und ihre Forderungen von der Regierung ernst genommen werden. Doch bis es soweit ist, wird die 55-jährige Mary Kirakuri ihren Protest weiterführen.
Ich habe für mich und meine Zukunft nur einen einzigen Wunsch. Ich möchte an den Ort zurückkehren können, von dem ich ursprünglich komme. Denn nur dort werde ich in Frieden sterben können.
Die tamilische Aktivistin Mary Kirakuri aus Sri Lanka. Die Gesellschaft für bedrohte Völker veröffentlichte einen ausführlichen Bericht über den Landraub in Sri Lanka. Den Link dazu sowie weitere Infos rund ums Thema gibt's auf unserer Webseite.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Leider, leider, meine Damen und Herren, muss der angekündigte Radioblog von Tamara Funicello aus technischen Gründen entfallen. Darum sind wir bereits am Ende dieser Rabe-Infosendung vom Freitag, den 9. März. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es am Montag, dann mit einem Wahltalk mit Vertretern der Mitte, Michael Köpfli von der GLP und Rudi Löffel, EVP, kommen vorbei. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Salim Staubli und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende, habt Sorge. Bye bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.